Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Heute zu Gast beim Care in Action Podcast ist Andrea Brehm, die Geschäftsführerin des Vereins Wiener Frauenhäuser. Herzlich willkommen bei Care. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast.
Ich freue mich über die Einladung.
Und wie immer stelle ich ganz kurz unseren heutigen Gast vor. Seit 2001 bereits ist Andrea Brehm Geschäftsführerin beim Verein der Wiener Frauenhäuser. Und der Verein ist auch in all den Jahren sehr, sehr stark angewachsen. Inzwischen gibt es in ganz Österreich 30 Frauenhäuser. Sie ist nicht für ganz Österreich zuständig, aber ich möchte auch sagen, wie viele es in ganz Österreich gibt. In Wien gibt es derzeit 5 Frauenhäuser. Auch sehr wichtig zu erwähnen, 54 sogenannte Übergangswohnungen und auch 2 ambulante Beratungsstellen. Und da sagst du, die sind ganz besonders wichtig, weil das meist der Anfang ist, wo eine Frau, die in Probleme zu Hause gerät, überhaupt hingeht, die ambulanten Beratungsstellen. Wie habe ich mir das vorzustellen?
Also ich finde, es ist so wichtig, dass Frauen einfach einmal die Möglichkeit haben, ganz niederschwellig sich Hilfe zu holen. Das heißt, in unseren Beratungsstellen kann man anrufen, man muss nicht einmal seinen Namen sagen, macht einen Termin aus und kann sich dann einmal informieren. Viele Frauen sind unsicher, ob das, was sie erleben, überhaupt Gewalt ist. In den meisten Fällen, wenn man sich das überlegt, ist es schon Gewalt. Und ich denke mir, es ist wahnsinnig wichtig, dass man einfach mal hingehen kann, ohne Anzeige, ohne gleich, dass es so eine große Konsequenz hat, sich einmal beraten zu lassen.
Wie viele Frauen suchen da Beratung an so einem Tag wie heute in so einer Beratungsstelle in Wien im Schnitt?
Also am Tag kann ich es jetzt nicht sagen. Wir hatten voriges Jahr weit über 11.000 Kontakte, also wirklich viel. Es sind mehrere, also viel telefonisch, per E-Mail. Das hat sich ja vor allem in Corona auch ein bisschen von den persönlichen Kontakten verschoben zu Telefon und E-Mail, auch Zoom-Beratungen. Also das ist sehr gestiegen, dieser Teil der Beratungen.
Mhm. Unser Gespräch hat ja heute auch einen ganz konkreten Anlass. Am 26. November beginnen die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, eine weltweite Aktion, die zumindest bei den Institutionen, die mit diesem Thema zu tun haben, würde ich sagen, schon gut bekannt ist. Und wir hoffen halt auch mit unserer Beteiligung als Care, dass es auch ausstrahlt in die Bevölkerungsschichten, denen das Thema nicht so vertraut ist. Jetzt ist Gewalt an Frauen ein Thema, das eigentlich bei uns in den Medien recht häufig vorkommt, aber über das man eigentlich nicht wirklich gerne und offen spricht. Wie ist da dein Zugang dazu?
Also ich bin jetzt schon seit 40 Jahren quasi mit dem Thema befasst und ich muss sagen, es hat sich schon verändert. Also es ist schon die sozusagen Enttabuisierung des Themas ist schon massiv vorangeschritten. Gerade die körperliche Gewalt wird vom Staat Österreich auch wirklich verfolgt, sanktioniert. Das heißt, wenn eine Frau Anzeige macht und Verletzungen hat, ist auch sozusagen ihre Chance groß, dass es zu Verurteilungen kommt. Das, was wir aber noch nicht enttabuisiert haben, ist die psychische Gewalt. Die wird wahnsinnig bagatellisiert und da spreche ich jetzt nicht von Streitereien, weil streiten tut jeder Mensch, sondern es geht um wirkliche Psychoterror, um Vernichtung der Person, um ständige Kontrolle, ständige Abwertungen, Demütigungen, also so, dass wirklich auch das Selbstvertrauen der Frauen schwindet. Und einhergeht immer mit Isolation, das heißt, die Frauen dürfen auch niemand mehr treffen, das heißt, sie bleiben in dieser negativen Spirale von Abwertung und Quälerei gefangen. Und es sind nicht wenig Frauen, die sagen, naja, das blaue Auge war schlimm, aber das, was mich eigentlich zerstört hat, ist die psychische Gewalt. Und deswegen glaube ich, dass wir hier den Fokus viel mehr noch drauf richten müssen. Und ganz katastrophal ist es nach wie vor mit der sexualisierten Gewalt. Also sozusagen über die Vergewaltigung reden wir eigentlich nur im Kontext von mit Fremdtätern, dass aber sozusagen in den Ehen Frauen vergewaltigt werden, jede Nacht zu Sex gezwungen werden, so Sexualpraktiken, die sie nicht wollen. Das bleibt meistens außen vor und wird noch ganz wenig auch von Medien thematisiert.
Das heißt ja so langläufig immer, der gefährlichste Platz für eine Frau ist innerhalb ihres Umfelds und ihrer Familie. Das ist so, auch bei uns in Österreich.
Ja, das ist eindeutig so. Also auch hat die WHO es als größtes Gesundheitsrisiko für Frauen auf der ganzen Welt bezeichnet. Also Opfer von Gewalt durch ihren Partner, ihren Ehemann, Ex-Partner zu werden, ist das größte Gesundheitsrisiko für Frauen weltweit. Also da muss man, macht klar, wie wichtig es ist, auch hier immer wieder ganz klar Stellung zu beziehen. Aus allen Seiten, wo es nur möglich ist, sollte das kommen.
Wenn zu Hause der gefährlichste Platz ist, was wir jetzt festgestellt haben, ich glaube auch alle, die die Arbeit von CARE regelmäßig verfolgen, wissen, dass wir auf der ganzen Welt tätig sind, mit einem starken Schwerpunkt auf Frauen und Mädchen. Und da spielt natürlich Gewalt an Frauen und Mädchen eine große Rolle, auch in vielen unserer Projekte. Wo muss man dann ansetzen, dass das wirklich besser wird? Und ist das etwas, was man global sagen kann? Und vielleicht noch eine Zusatzfrage. Man hat als Österreicherin in Österreich ein bisschen den Eindruck, bei uns ist das schon sehr stark verbreitet. Ist das so oder ist das nur ein subjektiver Eindruck?
Also die Gewalt ist in Österreich sicher noch sehr verbreitet. Man sieht es, die Spitze des Eisbergs. Und ich möchte wirklich sagen, das ist nur die Spitze des Eisbergs, sind die Tötungen. Wenn man davon ausgeht, dass in Deutschland in etwa jeden dritten Tag eine Frau umgebracht wird, dann müsste das sozusagen heißen, dass sie 300, dass wenn man es umrechnet auf die Zahlen in Österreich, zeigt sich, dass in Deutschland viel weniger Tötungen passieren in Österreich. Das sollte uns alle alarmieren. Und ich glaube, dass es ein Stück weit nicht an unseren Gesetzen gibt, weil ich glaube, dass die durchgehend eigentlich gut sind. Ich glaube, es liegt an dieser Bagatellisierung von Behörden und Ämtern und Institutionen. Also die Gewalt wird noch immer nicht ausreichend ernst genommen in verschiedenen Teilen. Und ich glaube, das trifft für die ganze Welt zu.
Und heißt das, man glaubt den Opfern nicht, wenn ich es nicht ernst nehme? Oder ist es, dass ich mir denke, so schlimm ist das nicht? Oder?
Beides. Also beides. Mhm. Na, das wird schon, wenn sie da wieder zurückgegangen sind, dann wird es nicht so schlimm gewesen sein. Aber es gibt viele Gründe, warum Frauen in Beziehungen zurückgehen. Das heißt nicht, dass die erlebte Gewalt nicht so schlimm ist, aber auch der Familienkreis. Also manche Frauen wenden sich ja gar nirgends hin, wo die Familien sagen, naja, so schlimm und das ist eh so nett.
Und also es wird außen, oder?
Genau. Mhm. Genau. Also es wird immer bagatellisiert einfach. Und ich glaube, dass das auch weltweit das Thema ist. Nur dort, wo Behörden, wo die Politik, wo die Justiz, wo die Polizei, die Jugendämter, ja, das Problem wirklich ernst nehmen und wirklich dahinter sind, kommt es auch zu vermehrt Konsequenzen. Wir sehen in Südamerika zum Beispiel, ist ja, wo das Wort Femizid eigentlich sozusagen das erste Mal groß aufgegriffen worden ist, ja. Da war es ja so, dass einfach die Tötungen nicht verfolgt worden sind von den Behörden. Mit der Benennung des Femizid, mit der Veröffentlichung des Themas, ist da doch ein bisschen etwas in Bewegung gekommen. Und ich meine, jeder Schritt, so kleiner ist, aber kann man eine Frau das Leben retten. Also das muss man einfach sagen.
Absolut. Und wir sehen ja auch bei unserer humanitären Arbeit rund um den Globus, dass also Gewalt an Frauen wirklich in sehr vielen verschiedenen Formen auftritt. Und auch teilweise unheimlich schwierig detektierbar ist. Also weil du Lateinamerika angesprochen hast, da hat CARE ein System erfunden, wie Frauen sich über SMS-Nachrichten benachrichtigen können, wenn sie Hilfe brauchen, die kodiert sind, weil halt auch oft die Nachrichten kontrolliert werden. Also da gibt es ein eigenes System, das zum Beispiel in Lateinamerika zur Anwendung kommt. Wir hören aus Afghanistan, aus Indien, aus verschiedensten Kontexten, besonders auch, wo Krieg herrscht, wo viel Armut herrscht, führt mich zu meiner Frage jetzt zu Österreich. In Österreich kriegt man oft erklärt, das geht durch alle Schichten, durch alle Bevölkerungsgruppen. Also es hat nicht alleine mit Armut zu tun, dass die Gewalt besonders präsent ist. Kannst du das ein bisschen erklären, dass das also quasi überall vorkommt?
Also das stimmt auf jeden Fall, dass die Gewalt in allen Gesellschaftsschichten, allen Altern, aller Religionen, allen Gesellschaftsformen vorkommt. Ich glaube nur, dass es ein bisschen so ist, dass in reicheren Gesellschaftsschichten sich erstens die Frauen ein bisschen besser helfen können. Also sprich, sie können sich einen Anwalt nehmen, sie haben oft mehr Unterstützung im Familien- und Freundeskreis. Stellen wir irgendwie fest, nicht immer, aber manchmal. Und die Frauen, die aber sozusagen, jetzt haben wir gerade zum Beispiel die geflüchteten Frauen, die sozusagen mit der Familie des Mannes nach Österreich geflüchtet sind, also keinen Kontakt oder fast keinen Kontakt mehr mit ihren Familien daheim haben, hier den Kontakt zum Mann verlieren, wenn sie sich trennen und dann ganz allein eigentlich in Österreich mit ihren Kindern leben, was eine wahnsinnige Challenge für die Frauen ist. Also wenn man sich vorstellt, man kommt jetzt irgendwie vom Land, von Syrien oder auch Afghanistan, das Leben dort ist so anders, alles funktioniert anders. Und sozusagen die Frauen, die dann hier kommen, die haben es natürlich schon noch einmal besonders schwierig. Ja. Was ich auch noch feststelle, ist, dass sozusagen die in den gehobeneren Schichten die körperliche Gewalt manchmal nicht so massiv ist, aber der Psychoterror. Also die Männer wissen natürlich, die sind informiert, die wissen, dass wenn sie der Frau ein blaues Auge schlagen, dass sie schlechte Karten bei Gericht haben. Aber die psychische Gewalt ist sehr schwer beweisbar, bis gar nicht beweisbar. Und da denke ich mal, ist es so augenscheinlich, dass hier ganz viel teilweise an Psychoterror und Quälerei und also man muss sich wirklich diese Geschichten berichten lassen, damit man weiß, wie irre dieses System von psychischem Terror ist.
Aber das ist wahrscheinlich etwas, das nicht nur Männer bei Frauen anwenden, oder das wird es umgekehrt auch geben. Psychische Gewalt, oder?
Naja, psychische Gewalt, ich sage noch einmal, vom Streiten und Beschimpfen rede ich nicht. Ich rede davon, dass Schlafentzug, Wasserhähne abschrauben, ständige Kontrolle. Und nein, es kommt, natürlich gibt es auch Frauen, wir wissen, es gibt auch Mörderinnen. Aber sozusagen,
tendenziell ist es
eindeutig. Wir haben jetzt die neue Form der Cybergewalt. Ja. Es ist wieder so, dass sie überwiegend von Männern und Frauen ausgeübt wird. Also ich glaube, dieses System der Gewalt ist einfach ein geschlechtsspezifisches. Und das ist auch die politische Bedeutung, die das hat, wo ich immer so sage, es sind keine individuellen Probleme, es sind strukturelle Probleme, die Frauen sozusagen zum Opfer machen. Ja, und da müssen wir immer wieder das auch als politische Message verkaufen, zu sagen, Gewalt ist nicht privat, Gewalt ist eine gegen Frauen ist ein gesellschaftspolitisches
Problem. Die Institutionen müssen so aufgestellt sein, dass sie da effektiv dagegen vorgehen können. Und es muss klar sein, dass es geahndet wird.
Ja.
Ein strukturelles Problem, das heißt, ist das schon von klein auf, oder?
Naja, man muss sich anschauen, wir haben einfach noch ein Machtungleichgewicht zwischen Männern und Frauen. Frauen kriegen weniger gezahlt, sie haben weniger Aufstiegschancen, sind weniger vertreten in Aufsichtsräten, in der Politik. Und wir können ja jetzt endlos, auch bei den Medien, die Führungsetage ist auch männlich. Wir leben auch immer in einer männlichen Gesellschaft oder männerdominierten Gesellschaft. Und damit haben wir ein Machtungleichgewicht, ja, und sozusagen je massiver das ist, desto deutlicher wird auch die Gewalt. Das ist ganz klar, die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen ist das probate Mittel und wahrscheinlich einzige auch der Gewalt sozusagen ein Stück weit zu
kommen. Und wo sich dann auch der Kreis schließt, dass wenn man also auch Mutter sein möchte, was ja absolut legitim und schön ist, dass man dann halt auch Kinderbetreuungseinrichtungen braucht, die einem ermöglichen, dass man auch ökonomisch auf eigenen Beinen steht.
Auf jeden Fall. Und das zeigen ja auch Länder wie Schweden oder auch jetzt Spanien, dass die da einen besonderen, oder auch die Stadt Wien, ich finde, da merkt man schon, dass die Kindereinrichtungen im Vergleich zu anderen Bundesländern schon wesentlich besser gestaltet sind.
Also alles, was Frauen stärkt wirklich, also der Fachausdruck wäre ja auch empowered, was halt vieles umfasst, aber vor allem auch die ökonomische Unabhängigkeit minimiert oder macht das Risiko kleiner, dass man dem ausgesetzt ist zu Hause, oder?
So ist es, auf jeden Fall. Also ökonomische Unabhängigkeit ist entscheidend dafür, ob Frauen sich auch aus der Gewaltspirale schneller lösen können. Weil wenn du kein eigenes Geld hast, wenn du mit dem Visum vom Mann abhängig bist und, ist das natürlich gleich noch einmal viel, viel schwieriger.
Das heißt, selbstbewusste, starke Mädchen zu erziehen und sie wirklich zu fördern und ihnen das zu vermitteln, dass man zwar alles haben kann, aber sich gut überlegen muss, wann wofür der beste Zeitpunkt ist und wirklich darauf achtet, dass man auch stark bleibt, auch wenn man in einer Beziehung lebt, was ja auch sehr schön sein kann. Das wäre eigentlich ganz, ganz wichtig, oder?
Absolut. Ich denke mal, jeder Mensch ist, stimmt nie, aber die große Mehrheit der Menschen sehnt sich nach einer Zweierbeziehung.
Ja.
Und möchte die auch leben. Deswegen ist es ja für Frauen auch so schwierig, oft diesen Traum aufzugeben von der heilen Familie, vom Glück zu zweit, von der Familie mit Kindern und allem, das macht es ja so schwierig, weil es auch etwas natürlich sehr Schönes ist. Und ich meine, wir erleben ja schon auch, dass die Frauen mit den Kindern wiederum sehr gefangen sind, weil wir jetzt Das finde ich war übrigens der größte Rückschritt, seit ich jetzt hier mich mit dem Thema beschäftige. Ja. Das ist die gemeinsame Obsorge, die ja wunderbar ist nach einer Trennung, wenn Mann und Frau die Kinder schauen. Aber dort, wo Gewalt ist, ist es eine Katastrophe für die Frau und letztendlich auch für die Kinder, weil diese ganzen Drangsalierungen, die Quälereien, die Kontrolle einfach weitergeht. Er hat wieder über das Besuchsrecht Möglichkeit, am Samstag nicht zu kommen, wenn die Frau arbeiten gehen muss und sie dann wieder Probleme am Arbeitsplatz kriegt. Also das setzt sich einfach fort.
Und kommt trotzdem zur Anwendung, auch wenn man also weiß, dass Gewalt in der Familie ein Thema ist und dann wird geschieden und trotzdem ist die gemeinsame Obsorge da.
Genau, und das finde ich wieder, dass es so eine Form der Bagatellisierung ist, obwohl es was Gewalt gibt, wird so getan, es war nichts und man geht von einem idealen Gesellschaftstypus Mann, Frau, Kind, Scheidung, beide sind tolle Eltern und das funktioniert bei Machtgefällen nicht, das funktioniert dort nicht, wo die Frau Gewalt erlebt hat, wo sie unterdrückt worden ist, ja, da muss es eine klare Bekenntnis geben, finde ich, ein gesellschaftspolitisches zu sagen, in dem Fall kriegt die Frau die Kinder, ja, weil er ist ja auch kein gutes Beispiel, dann kann man noch immer, nachdem er an die Gewalttrainings und sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, überlegen, wie die Besuchskontakte ausschauen können, wenn die Gewalt nicht zu massiv war, ja. Aber diese von Haus aus gemeinsame Obsorge ist wirklich eine Katastrophe und verhindert bei vielen Frauen, möchte ich jetzt auch einmal sagen, auch die Trennung, weil sie einfach Angst haben, der Mann hat mehr Geld, dann nimmt sie gleich mal einen super Anwalt. Die Frau hat einfach entsetzlich Panik, ihre Kinder zu verlieren. Und ich glaube, Frauen sind über nichts so erpressbar wie über die Kinder. Also die Sorge, die Kinder zu verlieren, dafür in dem Fall machen Frauen fast alles und sind zu fast allem bereit.
Das heißt, das wäre aus deiner Sicht wieder ein Beispiel, wie unsere Strukturen das halt nicht radikal verhindern.
Ja, in Wirklichkeit. Und eigentlich ein
Stück
weit
nicht erlauben, ja, dass man sich wirklich löst. Dass
genau. Gewaltvoll. Das war früher besser. Weil ich muss sagen, also wie ich begonnen habe, also in den 80er Jahren war das schon so, dass wir vor Gericht die Frau die Kinder bekommen hat, wenn Gewalt im Spiel war. Das war jetzt nicht viel Diskussion. Jetzt ist das teilweise ein jahrelanger zäher Kampf. Mhm. Ja, und den die Frauen manchmal auch verlieren und das finde ich unerträglich. Ja. Wir haben jetzt auch immer mehr Fälle, wo Frauen von Männern ins Ausland verschleppt werden. Also ein Beispiel, der Vater sagt, wir fahren heim nach Afghanistan, die Familie besuchen. Dort nimmt er der Frau die Kindepässe und alle Dokumente ab, deponiert sie bei ihrer oder seiner Familie und reist mit den Kindern nach Österreich zurück. Den Frauen gelingt es dann nur unter massiver Schwierigkeiten wieder zu Dokumenten zu kommen, in den Staaten, wo ja auch Frauen sozusagen auch formal nicht gleichberechtigt sind, ist das wirklich...
Genau.
Ein Drama. Und dann müssen sie hier um die Obsorge kämpfen. Das finde ich völlig abstrus. Also wenn das den Frauen dann nach oft einem Jahr, zwei Jahren gelingt, endlich wieder die Kinder zu sehen, müssen wir darum kämpfen, dass sie die Kinder sehen können, obwohl sich die Mutter als Mutter nichts zu schulden
hat. Also solche Fälle würden die Wiener Frauenhäuser dann auch unterstützen, weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass für eine Frau aus Somalia oder aus Afghanistan, wenn sie es schafft, wieder hierher zu kommen, was eh schon eine Odyssee ist, wie du sagst, und vielleicht jetzt auch gar nicht mehr möglich in manchen Fällen, dann fängt ja hier die nächste qualvolle Reise an, weil um sich mit Anwälten gut zu verständigen und um seine Rechte zu kennen, braucht man schon ein Sprachvermögen und man braucht auch einen gewissen Bildungsstand.
Das auch, aber ich muss auch sagen, dass die Frauen oft wirklich schwer traumatisiert sind. Also haben auch dazu. Viele der Frauen werden dann auch in dieser Zeit, wo sie allein bei den Familien zurückgelassen werden, also auch schwer misshandelt und so. Also die kommen auch schon mit einem Backerl. Und ich meine, wenn man einer Frau von heute auf morgen die Kinder wegnimmt und keinen Kontakt mehr, das ist traumatisierend. Ja. Also für die Kinder. Die Kinder sind oft sehr instrumentalisiert gegen die Mutter. Also die hören dann jeden Tag, wie schlecht die Mutter ist. Das heißt, es ist auch diese Zusammenführung sehr komplex und aufwendig und mit sehr viel Leid verbunden für die
das
Frauen.
Das konkrete Beispiel, das Andrea Brehm jetzt hier mit uns geteilt hat, zeigt wirklich ausgezeichnet, warum es so wichtig ist, dass eine große globale Organisation wie CARE nicht nur sagt, wir haben einen Schwerpunkt auf der Arbeit mit Mädchen und Frauen, sondern das in allen Bereichen der Zusammenarbeit auch umsetzt. Und das ist etwas, was wahrscheinlich Generationen dauert, bis man da wirkliche Erfolge sieht. Aber ganz wichtig ist, dass die Mädchen auch in die Schule gehen, dass sie eine Berufsausbildung machen, dass sie ihre Rechte kennen. Es hat immer zwei, in unserer Arbeit sprechen wir immer von zwei wichtigen Aspekten. Das eine ist der menschenrechtliche Aspekt. Was sind meine Rechte als Frau? Ist nicht in Ordnung, wenn ich geschlagen werde oder einfach eingesperrt oder was immer. Der zweite ist aber der ökonomische Aspekt, dass natürlich in Ländern, wo es gefördert wird, dass auch Frauen zum Familieneinkommen beitragen, auch zumindest die große Not ein bisschen zurückgeht und das halt auch dämpfen kann, nicht in allen Fällen, aber auch dämpfen kann das Miteinander. Weil auch was du vorher beschrieben hast, das ist ja nicht mir so durch den Kopf gegangen, das ist ja eigentlich alles nicht, was man sich unter einer, was so gern zitiert wird, die Beziehung auf Augenhöhe. Mhm. Wann ist denn die wirklich da, wenn beide relativ gleich stark sind? Und das ist wahrscheinlich relativ schwer zu erzielen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man, ich sage immer, wir arbeiten natürlich auch mit Männern und Burschen zusammen, ist überhaupt keine Frage. Aber es ist ganz wichtig, dass Frauen und Mädchen besondere Aufmerksamkeit bekommen, weil das ist die Hälfte der Gesellschaft, deren Potenzial nicht genützt wird und deren Rechte auch in vielen Ländern, und man hört es ja auch bei uns, ich meine, wir hören es immer in den Medien, es wird auch so dargestellt, dass wir überdurchschnittlich viele Fälle haben. Also ist eigentlich noch viel zu tun, weltweit, für uns beide.
Absolut, aber es lohnt sich ja, weil ich finde, mit jeder Frau, wo es uns gelingt, die sozusagen aus einer entsetzlichen Lebenssituation, die geprägt ist von Gewalt und Furcht von in der Früh bis am Abend, oft, ja, sie sozusagen da rauszuholen, das lohnt sich einfach jeden Einsatz, finde ich. Ja. Also wir retten ja auch, glaube ich, viele Frauen das Leben. Oder zumindest wir verhindern, dass sie in diesem Elend verbleiben. Und das finde ich wahnsinnig wichtig.
Schafft man das, wenn man da rauskommt mit eurer Hilfe? Jetzt schafft man das, dass man dann in ein normales, neues Leben geht? Was heißt normales Leben schon? Aber in ein Leben, wo ich nicht Gewalt ausgesetzt bin, wo ich meine eigenen Entscheidungen treffe, kann ich das als Erwachsene noch hinkriegen?
Also auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja ein Teil unserer großen Freude, wenn wir manchmal nach Jahren Frauen auf der Straße in Wien wieder treffen. Und ich finde, man sitzt den Frauen oft so an. Also auch schon im Frauenhaus, wenn sie kommen, dass sie so gezeichnet ausschauen. Und wenn sie dann nach ein paar Monaten bei uns ausziehen, dass sie sich wieder sozusagen herrichten, sich schön machen, sich wieder sozusagen ins Leben zurück.
Den Selbstwert auch
entdecken. Den Selbstwert wieder erkennen. Ja, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Und also auf jeden Fall, wir haben auch unsere älteste Dame war 92, die war vom Sohn schwer misshandelt und auch mit ihr haben wir einen neuen Weg begonnen, der halt dann in einem sozusagen Pensionistenwohnheim sozusagen geendet wahrscheinlich hat. Mhm. Aber da war zum Beispiel auch so, dass diese Frau im Frauenhaus Kontakt mit einer Frau mit zwei Kindern hatte und über das hinaus, das heißt, was im Frauenhaus auch so besonders ist und was ich glaube auch so wichtig ist, weltweit ist die Solidarisierung von Frauen. Mhm. Ich meine, ich habe ja tiefe Hochachtung wirklich vor Frauen, die in Ländern, wo das total verboten ist, Frauen unterstützen, die oft unter Einsatz ihres eigenen Lebens eine Art Frauenhäuser oder Schutzeinrichtungen, das finde ich ja, da sind wir ja sozusagen meilenweit zum Glück davon entfernt. Ja. Das finde ich, das kann man gar nicht hoch genug schätzen.
Da sprichst du ein Thema an, das viele meiner Kolleginnen bei Care also tagtäglich dem ausgesetzt sind. Gehen wir wieder zum Beispiel Afghanistan. Care Afghanistan gibt es seit fast 70 Jahren, arbeiten die und wir sind dort sehr etabliert. Und die Hälfte, gute Hälfte, sind Kolleginnen aus Afghanistan. Und jetzt unter dem neuen alten Regime dürfen diese Frauen ihre Arbeit nur mehr machen, wenn ein männlicher Familienangehöriger dabei ist. Das kann der Sohn sein, das kann wer immer sein. Der muss nur dort sitzen und du kannst nicht einmal das Haus verlassen, ohne dass du Anfeindungen, Gefahren ausgesetzt bist. Also wir sehen das wirklich in vielen Ländern und wie du sagst, Andrea, diese Frauen riskieren auch noch ihr Leben, um anderen Menschen und auch Frauen und Mädchen zu helfen in Situationen, die so schlimm sind, dass wir uns das Gott sei Dank nicht einmal vorstellen können. Aber wenn ich dir zuhöre, sehe ich, obwohl ich immer glaube, ich habe schon sehr viel gesehen, aber das sehe ich, dass ich mir auch bei uns hier Gott sei Dank nicht alles vorstellen kann.
Das stimmt.
Was du erzählst.
Das kann ich sogar bestätigen, weil ich mir gedacht, nach so vielen Jahren in der Antigewaltarbeit müsste irgendwann einmal das Spektrum von Gewalt, ihr müsst alles kennen. Mhm. Aber es gibt immer noch Perversitäten und Quälereien, auf die ich sozusagen noch nicht gestoßen bin, die ich noch nicht gehört habe. Das macht mir, ich glaube, die Kreativität in der Grausamkeit gegenüber Frauen ist unerschöpflich. Also das ist sozusagen eine bittere Erkenntnis nach so vielen Jahren in diesem Bereich, ja, dass das wirklich unerschöpflich und unendlich ist.
und die bittere Erkenntnis, die man da auch anführen kann, auch ganz aktuell, dass Gewalt an Frauen auch immer noch gezielt als Waffe in den Kriegen und Konflikten dieser Welt eingesetzt wird, was einen ja auch wirklich fassungslos zurücklässt, dass das heute und hier gerade immer noch auf die unmenschlichste und grausamste Art und Weise passiert.
Gut, dass du das ansprichst, weil wir sind dann wieder beim Thema der sexualisierten Gewalt. Ja. Die Kriegsvergewaltigung ist eine typische Form der strukturellen, sexuellen, sexualisierten Gewalt gegenüber Frauen.
Ja.
Ja, also wo die Männer, letztendlich wo es auch darum geht, Männer über die Übergriffe an Frauen sozusagen zu verletzen und zu demütigen, das ist eigentlich völlig irre, oder? Dass wir in so einer Zeit, dass wir das nur immer erleben.
Dass wir 2022 uns immer noch darüber unterhalten und dass wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre mit diesen Dingen konfrontiert sind. Jetzt ist es so, dass es ja weltweit, wir haben es ja auch schon angesprochen, durchaus Einrichtungen gibt, Frauenhäuser gibt. Ich habe ein bisschen was herausgesucht, das meine Idee hat, seit wann, sagst du es vielleicht für Österreich und Wien, seit wann gibt es
das? Also wir haben in Wien das erste Frauenhaus 78, das zweite 80 und erst dann ist es in den anderen Bundesländern gelungen.
Also eigentlich relativ spät, 78 ist jetzt noch, waren wir Schülerinnen.
Ja.
Also ist es gekommen. Es war in Indien schon 1980, also nur ein bisschen, um das in einen Kontext zu setzen. In Kenia 86, selbst in Äthiopien, wo also Frauen auch wirklich viel durchmachen teilweise, besonders die, die am Land leben. 2003, Care Österreich, und das ist ja auch ein Schwerpunkt, Land der österreichischen Bundesregierung, arbeitet seit vielen Jahren in Uganda. Da ist ein ganz großes Projekt, wo es auch um Gewalt an Frauen, häusliche Gewalt geht, um die wirtschaftliche Stärkung, genau das, was ich vorher erklärt habe. Auch dort gibt es ein Frauenhaus, aber in einem Land mit Millionen Fällen natürlich. Und die Schwelle, dass darüber überhaupt gesprochen wird und dass man das überhaupt in Angriff nimmt, ist schon noch ziemlich hoch. Weil alles, was du beschrieben hast, sehen wir da natürlich auch. Es ist für mich total frappant, dass wir beide zusammensitzen und ich bringe quasi die globalere Komponente aufgrund der Arbeit, die Care macht, ein und du bringst den Wiener Blick drauf ein und das ist so ähnlich, dass es wirklich mich erschreckt.
Es ist ähnlich, aber wenn man es zum Beispiel hört, in Uganda ein Frauenhaus und da muss man, ich habe auch schon von Frauenhäusern gehört, die nicht wirklich unseren Qualitätsstandards von Frauenhäusern, nämlich dass wirklich Frauen helfen und dass das auf einer NGO-Basis nicht von der Regierung kontrolliert ist, weil das finde ich schon auch entscheidend. In manchen Ländern würden wir jetzt das vielleicht wieder zurückkommen, das Regime in Afghanistan nehmen. Wenn die ein Frauenhaus öffnen würden, hätte ich die Sorge, dass dort das passiert, was wir wollen, dass Frauen ökonomisch unabhängig werden, dass sie sich von dem Mann trennen können, dass sie nicht wieder zurückkehren. Also da muss man ja auch sehr unterscheiden, sobald sozusagen Staaten vielleicht eingreifen, ob da nicht auch die Inhalte und die Schwerpunkte unserer Arbeit dann sehr verrutschen.
Ja, genau. Und ob die Frau das auch wirklich in Anspruch nehmen kann. Was für unsere beide Arbeit immer ein großes Thema ist, ist natürlich auch die Finanzierung. Es ist klar, es ist nie genug, aber würdest du sagen, dass sich da in den letzten Jahren was geändert hat? Ist das
also besser geworden? Ich kann von Wien sagen, ich glaube, wir sind ja sehr gewachsen und wir waren in den letzten Jahren immer fair finanziert. Mhm. Also so wie du sagst, man kann immer mehr, aber ich finde ehrlich gesagt, also wir können uns alles, was wir sozusagen dringend brauchen, auch leisten. Und ich glaube auch, dass es in den anderen Bundesländern so ist. Ich glaube, das würde mich interessieren, aber ich glaube, mit dieser Zufriedenheit, glaube ich, sind wir europaweit ziemlich, würde ich ja mal sagen, an der Spitze. Also das ist nicht das Problem, finde ich. Ich glaube, wir haben viele Beratungsstellen, die Gesetze sind gut. Ich sage noch einmal, unsere Probleme sind die Zähheit der Behörden, dazu verharren, das Problem zu ignorieren oder zu bagatellisieren. Also sowohl in der Justiz als auch bei der Polizei, da erlebe ich noch immer, da gibt es natürlich auch Hochengagierte, das ist selbstverständlich, aber generell glaube ich schon, dass das ein großer Punkt ist, weil warum soll es sonst in Österreich mehr Gewalt geben wie in anderen Ländern? Also es gibt für mich eigentlich nur den Grund. Oder wir sind mit der Enttabuisierung doch noch nicht so weit, indem man sagt, ja, die Gewalt, die gibt's, aber die geht mir nichts an und uff, plötzlich ist es doch mein, aber ich bin ja nicht so von Gewalt betroffen, es wird schon nicht so schlimm sein. Also da gibt's ja
so auch. Das ist ja der österreichische Weg, dass man zwei Dinge anspricht, aber sie gerne wegschiebt. Genau. Das kann schon auch eine Komponente sein. Zum Schluss, das werde ich auch oft gefragt, jetzt frage ich dich, wie schaffst du das, dass man trotzdem positiv bleibt und gerade wenn man so viel unmittelbar sieht wie du und so in die Abgründe der menschlichen Seelen schaut, was treibt dich an und wie schaffst du, dass du doch ein positiver Mensch bleibst?
Na, ich finde, ich habe so einen schönen Job. Also ich meine, ich weiß nicht, ich wollte immer, ich finde, meine Haltung zu leben ist, ich möchte mein Leben genießen. Aber ich möchte auch schauen, dass es den anderen gut geht. Mhm. Ich glaube, wenn wir so alle denken würden, kämen wir eigentlich sehr gut über die Runden miteinander. Und ich finde es wahnsinnig schön, wenn ich erlebe, wie viele Frauen, wir haben in den 40 Jahren tausenden Frauen geholfen, also und Kindern. Wir haben für die Kinder vielleicht auch eine Basis für eine Beziehungen geschaffen, wo sie nicht mehr in Gewaltstrukturen leben.
Auf Augenhöhe.
Ja, auf Augenhöhe mit ihrem Partner, die Mädchen und auch die Jungs. Also ich erlebe jetzt wirklich, mittlerweile bin ich ja schon sozusagen im Alter, dass mich manchmal mehr anspricht und sagt, ich war mit meiner Mama im Frauenhaus und das war so wichtig für mich. Also das finde ich wahnsinnig berührend, wenn das passiert. Und das macht mich eigentlich glücklich. Ich finde, ich habe einen schönen Job. Verstehe die Frage manchmal gar nicht, weil ich finde, es gibt viel mehr Jobs, wo man so verzweifeln müsste, weil man eigentlich was Sinnloses tut oder nichts weiterkriegt. Aber ich finde, wir erreichen viel und das ist schön.
Also
was schon müde macht, ist das mit den Behörden. Also sozusagen, dieses auch als Institution, das spiegelt sich ja oft, nicht ernst genommen zu werden. Also auch wenn wir Frau kennen und die Kinder kennen, ist dann der Bericht vom Jugendamt, die einmal zweimal sehen oder von der Familiengerichtshilfe so wichtig, ja, nach einem Gespräch wie von meinen Frauen, die dieselben Berufsausbildungen haben. Also wo auch sozusagen wir als Frauenhaus manchmal diskriminiert werden. Das halte ich mittlerweile schlecht aus, weil ich finde, nach 40 Jahren sollte man schon wissen, dass wir professionell arbeiten.
Also der Umgang mit Institutionen ist weltweit herausfordernd.
Ja.
Lassen wir es vielleicht so am Schluss stehen. Es ist, glaube ich, es gibt wenig, was einen mehr beflügelt. Ich schlage jetzt schon den Bogen auch zur Kampagne, die KEA Österreich anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen Ende der Woche vorstellen wird. Also Hilfe, die beflügelt, die einen befreit und einen ermächtigt, dass man wirklich ein selbstbestimmtes Leben führt. Das ist nicht nur in Wien, in Österreich, hier bei uns in Europa lohnend. Das ist absolut wichtig und auch im Sinne der so viel diskutierten Menschenrechte. Frauenrechte sind Menschenrechte. Die Wiener Frauenhäuser Andrea Brehm setzt sich seit langem dafür ein. CARE Österreich setzt sich mit CARE weltweit dafür ein, dass Frauen und Mädchen ihre Rechte kennen und wirtschaftlich unabhängig werden. Andrea, ich danke dir für das Gespräch und ich wünsche uns noch viele motivierende, positive Geschichten, die wir dann aufgrund unserer Arbeit sehen können. Vielen Dank, Andrea.
Ja, ich danke.
Danke fürs Zuhören. Das war CARE in Action, der Podcast von CARE Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu CARE gehen Sie auf www.care.at.